Ja, wie wir in seiner ersten großen Schrift, also ersten philosophischen Schrift und Publikation der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik gesehen haben, argumentiert Nietzsche unter primär ästhetischen Gesichtspunkten für das Leben, für den Willen zum Leben. Und dementsprechend steht auch seine Ethik, wie er sie in der Genealogie der Moral und im Jenseits von Gut und Böse vorträgt unter der ästhetischen Prämisse. Entscheidend ist der Gegensatz von Edlen und Unedlen. Das ist der Gegensatz, der Nietzsches Überlegungen im Felde jetzt der praktischen Philosophie bestimmt. Die Differenz von Edlen und Unedlen, wobei das, wie wir gerade in diesem Zitat aus der Genealogie der Moral gesehen haben, bei Nietzsche nicht rassistisch gedacht ist. Ist auf dem Grund all dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen, schreibt er. Es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Tier, das Raubtier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildnis zurück, römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Adel, homerische Helden, skandinavischer Wikinger, in diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Also offenbar, erliegt hier Nietzsche der Faszination der Stärke des Wilden, des, ja, wie schon in der Geburt der Tragödie, des Dionysischen. Des Dionysischen, und in diesem Sinne, sagt Nietzsche, in seiner letzten von ihm veröffentlichten Schrift im Antichristen, da zieht er sozusagen Bilanz und schreibt, meine Formel lautet, Leben ist Wille zur Macht. Darin liegt die höchste Norm aller Werte. Also die höchste Norm aller Werte liegt im Willen zur Macht. Macht. Was ist gut? Alles, was das Gefühl macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt, die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Das ist der erste Satz unserer Menschenliebe. Man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Fragezeichen. das Mitleiden der Tat mit allem Missratenen und Schwachen, das Christentum. Böse Sätze. Das rückt Nietzsche ja bekanntlich in ein ganz rechtes Eck. Nun ja, das Pathos der Distanz, das er immer beschwört. Dieser ästhetisch bestimmte und dann ethisch gedeutete Gegensatz von Edlen und Unedlen. Darin hat er nun tatsächlich einen streckenweise Geistesgefährte zu nennen, nämlich der französische Aristokrat Arthur Comte de Gobineau. Von dem aus eine direkte Linie führt zum Rassismus und Nationalsozialismus. Arthur de Gobineau, ein französischer Graf, 1816 geboren, 1882 gestorben, war Diplomat. Und der verfasst im Jahr 1883, also 1853 bis 1855 erscheint in 4 Bänden sein Essai sur l'inégalité des races humaines, also Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen. Und da entwickelt dieser Gobineau, dieser französische Aristokrat, eine Rassentheorie. Und er führt nämlich das, ja, für einen Comte de Gobineau, nicht, entsetzliche, schreckliche Geschehen der französischen Revolution zurück auf den Unterschied zwischen der herrschenden arischen germanischen Rasse und den kleinwüchsigen dunkelhaarigen Galliern. Nicht, französische Revolution als Aufstand, nicht, der geistig, moralisch und auch körperlich minder bemittelten Kelten gegen die germanische Herrenschicht. Diese Rassentheorie des Comte de Gobineau hat dann vor allem in Bayreuth Anhänger gefunden. Hier ist zu nennen an erster Stelle der Übersetzer Gobineaus ins Deutsche und Gründer einer eigenen Gobineau-Vereinigung, Karl Ludwig Schermann. Karl Ludwig Schermann. Und über Vermittlung Cosima Wagners befasst sich dann Houston Stuart Chamberlain. Mit Gobineau. Chamberlain 1855 bis 1927. Berühmt geworden durch sein übrigens in Wien verfasstes Werk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Ja, der lebte um die letzte Jahrhundertwende etwa 10 Jahre in Wien und heiratete dann die Tochter von Cosima Wagner und starb 1927 in Bayreuth. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1899 erschienen, hier in Wien verfasst. Ein Grundwerk der Rassentheorie und des Antisemitismus. Wobei sich dann nachträglich über die Schwester Nietzsches, die Elisabeth Förster Nietzsche, die Zusammenhänge herstellen zwischen Nietzsche, Gobineau und Chamberlain. Nun, bei Nietzsche selbst steht das alles, wie gesagt, im Zeichen eines ästhetisierenden Antidemokratismus. Ja, steht im Zeichen der steht im Zeichen der ästhetisierenden Überwindung des schopenhauerschen Pessimismus und der schopenhauerschen Weltflucht zugunsten einer Philosophie der Stärke, der Schönheit, des Lebens, des Willens zur Macht, des orgiastisch machtvoll sich Auslebens. Nicht? Also ganz im Zeichen dieser Differenz zwischen Herrenmoral und Herdentiermoral. Insofern sieht Nietzsche in Demokratie und im Sozialismus und ganz schlimm dann im Feminismus nur die Auswüchse der Herdentiermoral. Zitat: Der Sozialismus als die zu Ende gedachte Tyrannei der Geringsten und Dümmsten, der Oberflächlichen, der Neidischen und der Dreiviertelschauspieler, ist in der Tat die Schlussfolgerung der modernen Ideen und ihres latenten Anarchismus. Aber in der lauen Luft eines demokratischen Wohlbefindens erschlafft das Vermögen, zu Schlüssen oder gar zum Schluss zu kommen. Man folgt, aber man folgert nichts mehr. Deshalb ist der Sozialismus im Ganzen eine hoffnungslose, säuerliche Sache. Immerhin, schon als unruhiger Maulwurf unter dem Boden einer in die Dummheit rollenden Gesellschaft wird der Sozialismus etwas Nützliches und Heilsames sein können. Er verzögert den Frieden auf Erden und die gänzliche Vergutmütigung des demokratischen Herdentiers. Er zwingt die Europäer, Geist, nämlich List und Vorsicht, übrig zu behalten, den männlichen und kriegerischen Tugenden nicht gänzlich abzuschwören und einen Rest von Geist, von Klarheit, Trockenheit und Kälte des Geistes übrig zu behalten. Er, also der Sozialismus, schützt Europa einstweilen vor dem ihm drohenden Marasismus Feminismus. Ja, man wundert sich, nicht, warum Nietzsche der Philosoph des Tages ist. Nun ja, weil er mit seinem Nihilismus der postmodernen oder auch postanalytischen Enttäuschung über das Scheitern der Hoffnungen, die man einst vor nicht allzu langer Zeit in die moderne oder auch in die analytische Philosophie setzte, weil er dieser Enttäuschung vorgreifend das Wort redet, und zwar unter dem Stichwort Nihilismus. Bekanntlich beginnt das Kommunistische Manifest mit dem schönen Satz: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Nun, diesem Gespenst setzt Nietzsche entgegen den Nihilismus. In einem Fragment lesen wir: Der Nihilismus steht vor der Tür. Woher kommt uns dieser unheimlichste aller Gäste? Und was bedeutet dieser Nihilismus? Nun, er bedeutet, dass die obersten Werte sich entwerten. Umwertung aller Werte. Und unter dem Stichwort die großen Negationen schreibt Nietzsche in diesem nachgelassenen Fragment aus dem Winter 83-84: Die großen Negationen Reife der Menschheit für diesen Gedanken, nämlich Aufklärung darüber, dass es kein Ding an sich und keine Erkenntnis an sich gibt, kein Gut und Böse an sich, kein Ziel und keine Herkunft. Also vier Negationen, nicht, die für deren Anerkennung, zu deren Anerkennung die Menschheit erst reifen muss. Reife der Menschheit für diesen Gedanken. Erstens, es gibt kein Ding an sich. Also, man kann sagen, ein ontologischer Nihilismus. Zweitens, es gibt keine Erkenntnis an sich. Ein erkenntnistheoretischer Nihilismus. Drittens, es gibt kein Gut und Böse an sich. Ein moralischer Nihilismus. Und viertens, es gibt kein Ziel und keine Herkunft. Also einen theologischen oder teleologischen oder historischen Nihilismus. Schein und Sein, wahr und falsch, gut und böse, Herkunft und Ziel, sie alle verlieren ihre Bedeutung. Sie sind bedeutungslos angesichts der Perspektivenoptik des Lebens. Es gibt, sagt Nietzsche, keinen Tatbestand an sich, sondern ein Sinn muss immer neu hineingelegt werden, damit es einen Tatbestand geben könne. Das Was ist das, ist eine Sinnsetzung von etwas anderem hergesehen. Die Essenz, die Wesenheit ist etwas Perspektivisches und setzt schon eine Vielheit voraus. Zugrunde liegt immer, was ist das für mich, für uns, für alles, was lebt und so weiter. Nicht? Also im Sinne dieser Perspektivenoptik des Lebens geht es immer um die Frage, was nützt, was bringt das für uns. Unsere Erkenntnis, unser moralisches Urteilen sind also immer orts- und zeitgebunden, sind perspektivisch. Wir erkennen immer nur Ausschnitte, immer nur Aspekte der Welt. Das Erkennen ist von Grund auf, Erkennen und Werten sind beide von Grund auf perspektivisch, verdanken sich Augenblickszwecksetzungen. Nun, möchte man ja meinen, nicht, dass aus diesem Nihilismus, diesem ontologischen, diesem erkenntnistheoretischen, diesem moralischen und diesem teleologischen Nihilismus Verzweiflung resultiert. Wie begegnet Nietzsche dieser Gefahr? Nun, durch die Lehre von der ewigen Wiederkehr. Und wenn alles sinnlos ist, wenn alles sinnlos ist, dann müssen wir die Sinnlosigkeit allen Geschehens freudig bejahen, indem wir da Capo rufen. Also nochmal das Ganze. Die ewige Wiederkehr des Gleichen. Wobei die Radikalität des Nihilismus zudem durchkreuzt wird durch die biologistische Wertschätzung des Willens zur Macht. Wille zur Macht als, wie wir schon hörten, höchste Norm aller Werte, wie es im Antichrist heißt. Und damit verbunden und verfolgt Nietzsche das von Darwin inspirierte Projekt einer Höherzüchtung der Menschheit. Und am deutlichsten im Zarathustra, Zitat, ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen schufen bisher etwas über sich hinaus, Und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehen, als den Menschen überwinden. Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein. Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht und vieles an euch ist noch Wurm. Einst wart ihr Affen und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Seht, ich lehre euch den Übermenschen. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage, der Übermensch sei der Sinn der Erde. Also ganz deutliche Anspielungen an Darwinismus. Im Zeichen des Willens zum Leben, dann später als Wille zur Macht, gedeutet von Nietzsche, nicht, wird der Nihilismus zweifach überwunden oder werden die, nun ja, betrüblichen Konsequenzen des Nihilismus sozusagen ins Positive umgedeutet. Erstens durch die Lehre von der ewigen Wiederkunft und zweitens durch die Lehre vom Übermenschen. Und im Grunde ist dann der Übermensch derjenige, der eben diese Stärke besitzt, nicht, angesichts der Sinnlosigkeit von allem, nicht, fröhlich da capo zu rufen. Nun, vielleicht noch als Zeugnis, aus der Götzendämmerung. Ein Schlusswort von Nietzsche, auch im Rückblick geschrieben von ihm auf seine Erstlingsschrift, die Geburt der Tragödie. Nietzsche schreibt hier: Erst in den dionysischen Mysterien, in der Psychologie des dionysischen Zustands, spricht sich die Grundtatsache des hellenischen Instinkts aus, sein Wille zum Leben. Was verbürgte sich der Hellene mit diesen Mysterien, mit den dionysischen Mysterien? Das ewige Leben, die ewige Wiederkehr des Lebens, die Zukunft in der Vergangenheit verheißen und geweiht, das triumphierende Ja zum Leben über Tod und Wandel hinaus, das wahre Leben als das Gesamtfortleben durch die Zeugung, durch die Mysterien der Geschlechtlichkeit. Den Griechen war deshalb das geschlechtliche Symbol, das ehrwürdige Symbol an sich, der eigentliche Tiefsinn innerhalb der ganzen antiken Frömmigkeit. Alles Einzelne im Akte der Zeugung, der Schwangerschaft, der Geburt erweckte die höchsten und feierlichsten Gefühle. In der Mysterienlehre ist der Schmerz heilig gesprochen. die Wehen der Gebärerin heiligen den Schmerz überhaupt, alles Werden und Wachsen, alles Zukunft Verbürgende bedingt den Schmerz. Damit es die ewige Lust des Schaffens gibt, damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die Qual der Gebärerin geben. Dies alles bedeutet das Wort Dionysos. Ich kenne keine höhere Symbolik als diese griechische Symbolik, die der Dionysien. In ihnen ist der tiefste Instinkt des Lebens, der zur Zukunft des Lebens, zur Ewigkeit des Lebens religiös empfunden. Der Weg selbst zum Leben, die Zeugung als der heilige Weg. Erst das Christentum mit seinem Ressentiment gegen das Leben auf diesem Grunde hat aus der Geschlechtlichkeit etwas Unreines gemacht. Es warf Kot auf den Anfang, auf die Voraussetzung unseres Lebens. Die Psychologie des Orgiasmus als eines überströmenden Lebens- und Kraftgefühls, innerhalb dessen selbst der Schmerz noch als Stimulanz wirkt, gab mir den Schlüssel zum Begriff des tragischen Gefühls, das sowohl von Aristoteles als in Sonderheit von unseren Pessimisten missverstanden worden ist. Also deutliche Anspielung an Schopenhauer. Die Tragödie ist so fern davon, etwas für den Pessimismus der Hellenen im Sinne Schopenhauers zu beweisen, dass sie vielmehr als dessen entscheidende Ablehnung und Gegeninstanz zu gelten hat. Das Ja-Sagen zum Leben, selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen, der Wille zum Leben im Opfer seiner höchsten Typen, der eigenen Unerschöpflichkeit froh werdend, das nannte ich dionysisch, das erriet ich als die Brücke zur Psychologie des tragischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch dessen vehemente Entladung zu reinigen, so verstand es Aristoteles, sondern um über Schrecken und Mitleid hinaus die ewige Lust des Werdens selbst zu sein, jene Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt. Also es geht um die ewige Lust des Werdens, eine Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt. Und damit berühre ich wieder die Stelle, von der ich einstmals ausging. Die Geburt der Tragödie war meine erste Umwertung aller Werte. Damit stelle ich mich wieder auf den Boden zurück, aus dem mein Wollen, mein Können wächst. Ich, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos, ich, der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Nun, da ist viel, ja.
Ist das dasselbe, spricht es eben nur durch das Gefühl, das ist aber nicht nur die Definition von Dionysischen, den er als Rausch definiert, das eigentlich als negativ.
Nee, das ist ja positiv gedacht, der Rausch.
Der Rausch ist positiv.
Ja, ja.
Ich habe das eher jetzt als negativ.
Nee, nee, der dient ja gerade, nicht? Das rauschhafte Leben. Nicht? Die Erhöhung des Lebensgefühls im Rausch, darum geht es ja Nietzsche. Das war bei Schopenhauer. Bei Nietzsche ist die Erlösung, man wagt das Wort ja, ne, gibt es da eine Erlösung? Ja, die Hingabe an das Leben selbst. Nicht anders werden. Das aber kein Ziel hat. Und somit kann in meinem Verständnis der Übermensch nur der sein, der eben diese heroische, diesen tragischen Heroismus lebt, der Hingabe an ein zielloses Werden. Das sind die allzu vielen, die sich, weil sie zu kurz gekommen sind, dann an den Edlen, den Machtvollen, den Starken rächen durch ihre Herdentiermoral, die alles verkleinert, alles domestiziert in geregelte, in Anführungszeichen moralische Bahnen zu führen sucht. Mit höchster Ausdruck dieser Herdenmoral dann Demokratie, Sozialismus und Feminismus.
Das heißt, für Nietzsche ist der
Herrscher,
der Mächtige, der
positive,
also die
positive Seite. Naja, der es versteht zu herrschen. Da gibt es ja eine schöne Stelle, ich habe sie Ihnen vorenthalten. Aber vielleicht zu schön, um Ihnen vorenthalten zu bleiben. Was schreibt er da? Nicht Cesare Borgia, also im Begriff des Renaissance-Wüstlings. Nicht Cesare Borgia als Papst. Na, das wäre doch was gewesen. Er hat nur sein Vater, Alexander der V. Aber er als Papst, versteht man mich? Wohlan, das wäre der Sieg gewesen, nachdem ich heute allein verlange. Damit war das Christentum abgeschafft. Also wenn der Cesare Borgia nach seinem Vater Papst geworden wäre. Aber was geschah? Ein deutscher Mönch. Luther kam nach Rom. Dieser Mönch mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe empörte sich in Rom gegen die Renaissance, statt mit tiefster Dankbarkeit das Ungeheure zu verstehen, das geschehen war. Die Überwindung des Christentums an seinem Sitz. Also da kommt so ein Mönchlein und macht auf Jahrhunderte alles zunichte. Aus dem Ressentiment des missglückten, des verunglückten Priesters im Leibe. Statt dankbar anzuerkennen, dass sich da gewissermaßen in diesem Rom das Christentum selbst abgeschafft hat. Ja, da war viel vom Leben jetzt die Rede. Und so gehört Nietzsche auch in eine Richtung, da kann man ihn auch einer Richtung zuzählen, der sogenannten Lebensphilosophie. Eine Lebensphilosophie, in der nun ja die Dynamik des Lebens gegenübergestellt wird der Statik des Begriffs. Das Leben und Erleben wird zum Gegenbegriff zur bloßen, blassen Reflexion. Wir sahen schon bei Schopenhauer die Gegenüberstellung von Wille und Vorstellung, bei Nietzsche ästhetisch transformiert in den Gegensatz von dionysisch und apollinisch. Man könnte bei Kierkegaard nennen die Differenz von Existenz und Reflexion. Im Marxismus die Differenz von materiellem Unterbau und ideologischem Überbau. Vielleicht am schönsten in eine Formel gebracht hat diese Lebensphilosophie Ludwig Klages mit der Schrift mit dem Titel Der Geist als Widersacher der Seele. Der Geist als Widersacher der Seele, damit sind wir allerdings schon in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Diese Schrift ist erschienen 1929. Da schließt sich dann noch manches an, Gemeinschaft gegen Gesellschaft, Kultur versus Zivilisation. Das waren auch Kampfbegriffe dann in den 20er und 30er Jahren der nationalen Reaktion gegen Internationalismus und Demokratie. Dadurch ist diese gesamte Lebensphilosophie auch in Faschismusverdacht geraten. Nicht zuletzt auch über diese Genealogie. Nicht? Houston Stuart Chamberlain im Verein mit der Nietzsche-Deutung, nicht? Nationalistischen Nietzsche-Deutung, die Schwester Nietzsches, Elisabeth Förster Nietzsche, in Umlauf brachte. Nun, ganz so einfach ist das nicht. Diese Lebensphilosophie oder lebensphilosophische Anklänge finden Sie weithin in der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann die französische Existenzphilosophie sozusagen ideologisch unbelastet mit dieses Erbe der früheren Lebensphilosophie angetreten. Und wichtig in diesem Zusammenhang der Lebensphilosophie ist die Arbeit von Charles Darwin. Charles Darwin, 1809 geboren, 1882 gestorben, mit seiner Schrift über die Entstehung der Arten. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859 erschienen, bereits ein Jahr später in deutscher Übersetzung. Über die Entstehung der Arten, Darwin entwickelt hier seine bekannte Theorie der natürlichen, also seine Lehre von der natürlichen Zuchtwahl, wonach die biologische Entwicklung durch Mutationen und Selektionen bestimmt wird. Also durch zufällige Veränderungen, Mutationen des Erbguts und durch die Auswahl, Selektion der lebensfähigeren Formen, der Formen, die im Kampf ums Dasein bestehen. Diese darwinsche Selektionslehre wurde von Marx und Engels begeistert aufgegriffen. Noch im Erscheinungsjahr der Origin of Species schreibt Engels an Marx. Am 12.12.59 schreibt Engels an Marx: Übrigens ist der Darwin, den ich gerade lese, ganz famos. Die Teleologie war nach einer Seite hin noch nicht ganz kaputt gemacht. Also die Lehre von einer zweckmäßigen Fortentwicklung. Die Teleologie war nach einer Seite hin noch nicht ganz kaputt gemacht. Das ist jetzt geschehen. Dazu ist bisher noch nie ein so großartiger Versuch gemacht worden, historische Entwicklung in der Natur nachzuweisen und am wenigsten mit solchem Glück. Und ein Jahr später antwortet Marx: Während der letzten Wochen habe ich allerlei gelesen, unter anderem Darwins Buch über Natural Selection. Obgleich grob Englisch entwickelt, ist dies das Buch, das die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht enthält. Also eine Ansicht, die er da Engels im Sinne seines dialektischen Materialismus, im Sinne einer materialistischen Naturphilosophie dann entwickelt hat. Im Rahmen der deutschen Universitäts- und Weltanschauungsphilosophie ist hier als Apostel des Darwinismus zu nennen Ernst Haeckel. Ernst Haeckel Professor der Zoologie in Jena, er lebt von 1834 bis 1919. Dieser Haeckel vertritt einen weltanschaulichen Evolutionismus, Materialismus und Atheismus. Und er versucht, alles zu erklären aus einer stufenweisen Höherentwicklung der Materie. Alle Welträtsel sollen aufgeklärt werden im Sinne einer stufenweisen, evolutionären Höherentwicklung der Materie. Also Materialist, Atheist, Evolutionist, nicht, mit missionarisch-theologischem Sendungsbewusstsein. Mit Haeckel wird zur Leitfigur des sogenannten Monismus. Also eines materialistischen Evolutionismus, aus dem man eine Weltanschauung baut, viel diskutiert um 1900. Der Monismus von Ernst Haeckel. Und in anderer Weise steht Darwins Lehre eben auch im Hintergrund von Nietzsches Lehre vom Übermenschen. Wobei aber nun die natürliche Auslese erst zurückgewonnen werden muss bei Nietzsche, nicht im Sinne des Willens zur Macht. Es gilt, die zivilisatorischen, die moralischen und religiösen Verzerrungen zu beseitigen, die allesamt nur die Mittelmäßigen und Minderwertigen fördern, laut Nietzsche. Um dem Übermenschen zum Durchbruch zu verhelfen. Ja, Lebensphilosophie. da ist neben Nietzsche in der deutschen Philosophie zu nennen, in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts zu nennen, Eduard von Hartmann, 1842 geboren, 1906 gestorben, der mit seiner Philosophie des Unbewussten 1869 erstmals erschienen, hat Dutzende Auflagen erlebt, ein Erfolgsbuch. Und diese Philosophie des Unbewussten, in der sich Hartmann, Eduard von Hartmann, wir haben ja einige Hartmänner in der deutschen Philosophie, aber Eduard von Hartmann stellt sich mit seiner Philosophie des Unbewussten in die Nachfolge Schopenhauers, Hegels und Schellings. Und will im Anschluss an diese, seine Helden der Philosophie, seltsame Mischung, Schopenhauer, Hegel, Schelling, er will im Anschluss an diese eine Metaphysik, und zwar eine Metaphysik auf induktivem Wege. Also im Anschluss und in Weiterführung der Ergebnisse der exakten Wissenschaften aufbauen. Nietzsche hat ihn ganz treffend als Wissenschaftsamalgamisten charakterisiert. Also dieses Projekt einer induktiven Metaphysik, die ja, offenbar hat Kant umsonst gelebt oder vergeblich geschrieben. Also eine induktive Metaphysik, die, wo man also meint, aus den Ergebnissen der objektiven und exakten Wissenschaften eine Metaphysik zusammenbasteln zu können. Einen mächtigen Anstoß erfährt die Lebensphilosophie aus Frankreich durch Henri Bergson. Vielleicht da neben Nietzsche. Der erfolgreichste Autor dieser Richtung. 1859 geboren, 1941 gestorben, Henri Bergson, nicht der wahrscheinlich bedeutsamste Vertreter der Lebensphilosophie. Als Sohn jüdischer Eltern in Paris geboren, 1859, 1928 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Zu sehen, und daran lässt sich der literarische Erfolg dieses Philosophen ermessen. Sein Hauptwerk, L'Evolution Créatrice aus dem Jahr 1907, also die schöpferische Entwicklung, L'Evolution Créatrice, erlebte über 60 Auflagen. Wichtig, auch heute noch, bedenkenswert und auch durchaus in der Diskussion bedacht, die Zeitphilosophie des Henri Bergson. Bergson stellt der naturwissenschaftlich, mathematisch gemessenen Zeit, der chronologischen Zeit, gegenüber die lebendige Dauer, die Dürée. die Dauer Nun, und der bedeutendste Vertreter nun der Lebensphilosophie im Rahmen der deutschen Universitätsphilosophie ist zweifelsohne Wilhelm Dilthey.
Wilhelm Dilthey.
1833 geboren, 1911 gestorben, seit 1882 Professor in Berlin. Dilthey verbindet die Lebensphilosophie mit dem Historismus. Dem Historismus, der, und zu nennen ist hier Johann Gustav Droysen vor allem, dieser Droysen, 1808 bis 1884 hat er gelebt. Dieser Johann Gustav Droysen verfolgt in seiner Historik das Projekt, Philosophie, namentlich die praktische Philosophie, umzuschreiben in Geschichte. Und an die Stelle der Philosophie tritt die an geschichtlichen Tatsachen orientierte Untersuchung einer Historik. Und im Anschluss an dieses Programm verfolgt Dilthey das Projekt einer Kritik der historischen Vernunft. Vernunft wird also nun im 19. Jahrhundert bei Droysen und dann explizit bei Dilthey nicht mehr verstanden als die aufklärerisch-universalistische Vernunft. Ja, im Sinne eines Kant oder auch noch Hegel. Und universalistisch ist die Vernunft nun allenfalls nur noch insofern, als sie in verschiedenen Historien, in allen, nicht, aber eben verschiedenen historischen Ausprägungen sich manifestiert. Und Dilthey selbst schreibt, Zitat, der Grundgedanke meiner Philosophie ist, dass bisher noch niemals die ganze, volle unverstümmelte Erfahrung dem Philosophieren zugrunde gelegt worden ist, mithin noch niemals die ganze und volle Wirklichkeit. Ja, Erfahrung, Wirklichkeit, ne, darauf zusammengefasst dann, oder angesprochen in diesen Leitbegriffen des Lebens und Erlebens. Was nun in diesem Zusammenhang unter Philosophie und Wirklichkeit näher hin zu verstehen ist, wird vielleicht klarer, wenn wir uns die Antwort ansehen, die Dilthey auf die Frage gibt, was ist Philosophie? Was ist Philosophie, fragt Dilthey in der Schrift zur Philosophie der Philosophie. Schöner Titel, Philosophie der Philosophie. Sagt Dilthey Folgendes: Weder durch den Gegenstand kann sie bestimmt werden, noch durch die Methode. Diejenigen, welche ihr Erkenntnistheorie oder psychologische Forschung oder enzyklopädischen Zusammenhang der Wissenschaften als ihr besonderes Reich zuweisen, bestimmen nur das, was zu einer gegebenen Zeit von einem bestimmten Standort aus als ein Gegenstand der Philosophie erscheint, der nach so vielen Differenzierungsprozessen ihr vorbehalten bleibe. Also da gibt es diejenigen, die, wie die meisten Neukantianer meinen, Philosophie ist primär Erkenntnistheorie oder Theorie der Wissenschaften, oder Philosophie wird zur psychologischen Forschung, oder Philosophie soll sowas, naja, zustande bringen wie einen enzyklopädischen Zusammenhang der Wissenschaften. Das sind ja bis heute auch noch durchaus gängige Auffassungen von der Aufgabe der Philosophie. Es ist, was von einem einstmaligen großen Reiche noch gerettet ist. Die Geschichte muss befragt werden, was Philosophie sei, sagt dagegen Dilthey. Sie, also die Geschichte, zeigt den Wechsel im Gegenstand, die Unterschiede in der Methode. Nur die Funktion der Philosophie in der menschlichen Gesellschaft und ihrer Kultur ist das, was in diesem Wechsel sich erhält. Das Rätsel des Daseins blickt zu allen Zeiten den Menschen mit demselben geheimnisvollen Antlitz an, dessen Züge wir wohl gewahren. Die Seele dahinter müssen wir aber erraten. Also es geht ihm um das Rätsel des Daseins, um das Rätsel des Lebens. Immer ist in diesem Rätsel ursprünglich miteinander verbunden, das dieser Welt selbst und die Frage, was ich in ihr soll, wozu ich in ihr bin, was in ihr mein Ende sein wird. Woher komme ich? Wozu bin ich da? Was werde ich sein? Dies ist von allen Fragen die allgemeinste und die mich am meisten angeht. Die Antwort auf diese Frage suchen gemeinsam das dichterische Genie, der Prophet und der Denker. Dieser, also der Denker, unterscheidet sich dadurch, dass er die Antwort auf diese Frage in allgemeingültiger Erkenntnis sucht. In diesem Merkmal ist die philosophische Arbeit verbunden mit der des Einzelforschers. Während der Prophet kündet und das dichterische Genie dichtet, aber der Denker hat die undankbare, vielleicht unlösbare Aufgabe übernommen, nicht das Rätsel des Daseins. Gleichsam nach der Art des Einzelforschers zu lösen. Aber eben nur darin sondert er sich von diesem, vom Einzelforscher, dass immer vor ihm dieses Rätsel des Lebens steht, immer sein Auge auf dieses ganze, in sich verschlungene, geheimnisvolle gerichtet ist. Das ist in jedem Stadium der Philosophie dasselbe. Ja, man kann es auch einfacher sagen, ne? Philosophie ist der Versuch der Klärung des Selbst- und Weltverständnisses. Nämlich der Versuch einer wissenschaftlichen Klärung, ne, des Selbst- und Weltverständnisses. Nun, und eben dieses Rätsel des Lebens bleibt aber nun nach Dilthey letztlich unergründlich. Insoweit ist Dilthey eben ein Vertreter der, nicht nur des Historismus, sondern auch der Lebensphilosophie. Wobei Dilthey im Namen der Unmittelbarkeit des Lebens argumentiert gegen den idealistischen Anspruch einer rationalen Rekonstruktion der Geschichte. Das heißt, er spricht sich im Namen der Unmittelbarkeit, letztlichen Unergründlichkeit des Lebens aus gegen die Versuche einer rationalen Rekonstruktion der Objektivationen des Lebens und des Geistes. Und das Höhepunkt einer solchen idealistischen Rekonstruktion der Geschichte gilt ihm Hegel. Übrigens war Dilthey derjenige, der eine machtvolle Anstöße zur Hegel-Forschung gegeben hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der bedient sich auch des Ausdrucks, des von Hegel entlehnten Ausdrucks objektiver Geist. Die Objektivationen des Lebens bezeichnet Dilthey als mit dem Namen des objektiven Geistes. Aber die Voraussetzungen, schreibt Dilthey, auf die Hegel diesen Begriff eben des objektiven Geistes gestellt hat, können heute nicht mehr festgehalten werden. Heute, also 1883, als Dilthey diesen Text Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften schrieb. Er, Hegel, konstruierte die Gemeinschaften aus dem allgemeinen vernünftigen Willen. Also der allgemeine vernünftige Wille. Wir müssen heute von der Realität des Lebens ausgehen. Also Realität versus den Universalismus, nicht, der Vernunft oder hier auch des Willens. Wir müssen heute von der Realität des Lebens ausgehen. Im Leben ist die Totalität des seelischen Zusammenhanges wirksam. Hegel konstruiert metaphysisch, wir analysieren das Gegebene. Und die heutige Analyse der menschlichen Existenz erfüllt uns alle mit dem Gefühl der Gebrechlichkeit, der Macht des dunklen Triebes, des Leidens an den Dunkelheiten und den Illusionen, der Endlichkeit in allem, was Leben ist, auch wo die höchsten Gebilde des Gemeinschaftslebens aus ihm entstehen. So können wir den objektiven Geist nicht aus der Vernunft verstehen, sondern müssen auf den Strukturzusammenhang der Lebenseinheiten, der sich in den Gemeinschaften fortsetzt, zurückgehen. Und wir können den objektiven Geist nicht in eine ideale Konstruktion einordnen, vielmehr müssen wir seine Wirklichkeit in der Geschichte zugrunde legen. Wir suchen, diese zu verstehen und in adäquaten Begriffen darzustellen. Also wieder, ne, diese Verbindung von Historismus und Lebensphilosophie. Eine Lebensphilosophie, die gegenüber der Aufklärung, gegenüber dem Projekt der Aufklärung eine Umdeutung der Grundbegriffe vornimmt. Es setzt der Rationalismus der Neuzeit und die Aufklärung auf das Klare, das Rationale und Vernünftige. Mit dem wird das Verworrene, das Dunkle, das Irrationale entgegengesetzt. So betont die Lebensphilosophie das Lebendige, das Wirkliche, das Ursprüngliche und Tiefe, mit dem das Seichte, das Oberflächliche entgegengesetzt wird. Ja, also Tiefe gegen Klarheit. Wo der Rationalist, wo die Aufklärung auf Klarheit und Vernunft setzt, setzt die Lebensphilosophie auf das Lebendige und Tiefe und Ursprüngliche. Im 20. Jahrhundert wiederholt sich ja dann dieser Gegensatz in ganz extremer Weise im Gegensatz von Positivismus oder besser Neopositivismus auf der einen Seite und analytischer Philosophie auf der einen Seite und Existenzialismus auf der anderen Seite. Ja, bis hin zur völligen Sprachlosigkeit zwischen diesen Extrempositionen. Heute im Zeichen von postanalytischer, poststrukturalistischer und postmoderner Philosophie haben sich diese Gegensätze ja etwas aufgelockert. Die Lage ist ja gegenwärtig derart unübersichtlich in der Gegenwartsphilosophie, dass man auch nicht mehr so recht, nicht einmal mehr diese Gegensätze greifbar sind. Ja. Mit Herbert Schnedelbach kann man wohl sagen, dass der Begriff des Lebens oder Erlebens anscheinend der einzige Totalitätsbegriff ist, dessen sich das Denken nach der Abwendung vom idealistischen Konzept des Absoluten noch mächtig glaubt. So ein Zitat aus Philosophie in Deutschland von Herbert Schnedelbach. Also das Leben, das Erleben als Totalitätsbegriff in Absetzung vom idealistischen Konzept, ja, nicht nur des Absoluten, sondern damit ist ja im idealistischen Kontext die Vernunft, der Universalismus der Vernunft gemeint. Dagegen nun zunehmend im 19. Jahrhundert tritt dagegen das Leben, das Erleben und ein wahrscheinlich der wichtige, entscheidende Schritt auf diesem Wege ist sicherlich Schopenhauer mit seiner Willensmetaphysik. Kein Wunder, dass seine Philosophie, also Schopenhauers Philosophie, darum auch und erst Mitte des 19. Jahrhunderts nicht so aufgegriffen wird. Schopenhauer plötzlich im Grunde nach der gescheiterten 48er Revolution Schopenhauer zu dem Philosophen des Tages avanciert. Nun, für das 19. und dann das 19. Jahrhundert ist ja sowas wie die Vorbereitung des 20. Jahrhunderts in der Philosophie. Nicht durchaus bedenkenswert die Antworten, die Dilthey auf die Frage sich gibt, was ist Philosophie? Er nennt hier die Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie. Die Auflösung der Philosophie in psychologische Forschung. Oder auch die bei aller Breite dann doch immer recht kurzatmigen Versuche, Philosophie als im Sinne eines enzyklopädischen Zusammenhangs der Wissenschaften, als Wissenschaftssynthese zu installieren. Aber letztlich gilt für Dilthey, dass das Erleben unergründlich ist und kein Denken hinter dasselbe kommen kann. Darum ist die Aufgabe einer rationalen Erfassung des Lebens, das wäre ja die Aufgabe der Philosophie, ist die Aufgabe einer rationalen Erfassung des Lebens unendlich. Nicht in dem Sinn nur, dass sie immer weitere wissenschaftliche Leistungen fordert, sondern in dem, dass sie ihrer Natur nach unauflöslich ist. Nun, in dem, wir haben ja, glaube ich, nur noch, wie viel? 3 Stunden? Ja. Also, mein Steckenpferd, Neukantianismus, werde ich 2 Stunden lang reiten und nur der 2 Stunden. Ja. Semester um Semester Neukantianismus machen. Nicht, weil mir die Leute so sympathisch wären, nicht? Aber immer noch besser als vieles andere. Ja, und was habe ich noch versprochen? Ich habe ja ein Programm. Ah ja, Trindelenburg, insoweit er zur Vorgeschichte des Neukantianismus gehört. Ja, und die sogenannte österreichische Schule, Bolzano-Brentano, nicht? Von denen dann ja eine... die Linie sich fortsetzt, nicht? Über Husserl, also zur Phänomenologie, die sich ja dann vielfach wieder verschränkt mit der Lebensphilosophie und in Frankreich mit dem Existenzialismus. Ja, also sogenannte österreichische Philosophie dann in der nächsten Stunde. Bolzano, Brentano, Gegenstandstheorie und inwieweit vor allem Brentano, ne, mit seiner Psychologie auf empirischer Grundlage wichtig wird für die Husserlsche Phänomenologie. Gibt's Fragen? Lesestoff wissen wir, die Krankheit zum Tode. Ja. Wie?
Die werden auch von Kierkegaard noch was sagen, oder? Soll ich wiederholen?
Ach so, wiederholen. Nee, zum Wiederholen bleibt eigentlich keine Zeit.
Nein, ich meine, Sie werden noch zum Kierkegaard, der Sie gut lesen soll, noch was sagen, nicht nur zum Neukantianismus.
Wie? Was? Achso, eine Frage kommt. Ja. Genau.